Wir wollen zu Beginn um des Herrn Segen flehen. Wir stehen dazu auf. Herr, an deinem Segen ist alles gelegen. Wenn du nicht unser Leben förderst, nehmen wir ab und sterben wir. Du bist unser Leben, Herr. Aus dir genesen wir und dürfen wir leben. Wir danken dir, Herr Jesus, dass du uns zum Leben, zur Gesundung, zum Heil geworden bist. Wir danken dir, Herr, für diese alten Lieder, die so kerniges Evangelium sind, das wir heute in den Mund nehmen dürfen und mit dem wir dich loben dürfen. Wir danken dir, Herr, dass wir auch unsere eigenen Worte gebrauchen dürfen. Wir danken dir, Herr, für dein Wort, das uns Worte in den Mund legt, mit denen wir zu dir kommen dürfen. Ja, Herr, du kommst uns sehr nah im Herzen und im Munde. Und wir bitten dich, Herr, tu das heute Morgen. Schenke viel Gnade zu rechtem Reden, zu rechtem Hören. Tu uns dein Wort auf. Es ist unser Brot, Herr. Davon leben wir. Und wir bitten dich, Herr, speise uns und bewahre uns, Herr, vor irdischem Sinn, vor leichtfertigem Sinn. Lass uns, Herr, unsere Augen auf dich gerichtet haben und halten. Lass uns, Herr, auf höhere Ebenen gezogen werden und aufwärts streben zu dir hin. Lass uns, Herr, zu jeder Zeit bereit sein, dir zu begegnen. Und Herr, wenn wir ankommen, lass du uns kein Fremder sein. Lass uns heute schon dich besser kennenlernen. Das wollen wir heute Morgen zusammen. Amen.
Amen.
Amen. 1. Petrus, Kapitel 1. Wir kommen zurück zur Goldmine. Da ist Gold und Silber die Menge. Petrus lobte Gott, dass er uns zu neuem Leben gebracht hatte. Jetzt sieht er uns als solche, die zu neuem Leben gekommen sind, aber noch in einer alten Welt wohnen und hier einen Pilgerweg zurücklegen. Und jetzt ist die Frage, wie sieht das aus? Die Verse 13 bis 16 riefen uns dazu auf, uns parat zu machen, uns vorzubereiten. Umgürtet die Lenden eures Denkens. Seid bereit zu arbeiten, zu kämpfen, voranzugehen. In den Versen 17 bis 21 werden wir aufgerufen, unser Leben hier in Furcht zu führen. Vers 17 heißt es, und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person nach eines jeden Werke richtet, führt euer Leben in der Zeit, in der ihr wie Ausländer in der Fremde wohnhaft seid, in Furcht. Der Kernsatz ist, führt euer Leben in Furcht. Und um diesen kurzen Satz sammeln sich dann die anderen Gedanken. Um diese Gedanken nun uns etwas näher zu bringen, stellen wir die Frage, warum sollen wir in diesem Leben unser Leben führen in Furcht? Das ist doch eine eigenartige Kennzeichnung. Warum ist das so wichtig, dass wir mit letztem Ernst unser Leben hier in dieser Welt leben? Denn das ist durch die Furcht gesagt. In letztem Ernst, mit Aufblick zu Gott. Nun, die erste Antwort haben wir im ersten Teil des Verses. Dort ist vom Richten die Rede. Es ist zwar verbunden mit dem Vater, den wir anrufen, aber zuerst einmal erinnert uns der Apostel daran, dass wir einem Gericht entgegengehen. Manchmal will man diese Formulierung nicht hören und in christlichen Kreisen. Christen würden nicht mehr gerichtet werden. Und man will unterscheiden zwischen einem Preisrichterstuhl und einem Gericht. Es stimmt, dass wir vor einen Preisrichterstuhl gestellt werden. Und das ist auch der Gedanke. Wir kommen nicht in das Gericht der Verlorenen. Das stimmt. Aber ich möchte uns daran erinnern, dass die Schrift tatsächlich das Wort richten gebraucht. Es wird geurteilt werden, es wird beurteilt werden. Und wir wollen das nicht abschwächen. Und der uns richtet, wird nach Offenbarung Kapitel 1 mit feurigen, flammenden Augen uns durchschauen und wird alles sortieren, alle unsere Beweggründe offenbar legen. Damit wollen wir rechnen. Das wollen wir nicht aus den Augen verlieren. Sonst werden wir unseren Weg in dieser Welt nicht so schnell finden. Im Aufblick auf die Hoffnung, wie er uns das schon gesagt hat, im Aufblick auf diese Hoffnung wollen wir diesen zeitlichen Weg hier auf dieser Erde zurücklegen, in Furcht, daran er immer wieder erinnert wird, dass wir eines Tages zur Verantwortung gezogen werden für alles, was wir gedacht und gesprochen und getan haben. Ja, für jedes Wort, was wir gebraucht haben, werden wir uns zu verantworten haben. Wir gehen einem Gericht entgegen. Nicht einem Gericht, das uns zum Tode, zum ewigen Tode verurteilen will. Aber immerhin wird es ein sehr ernster Tag sein. Ein junger Mann starb, also früh im Leben, und bedauerte, dass er so spät zum Glauben gekommen war und so wenig für den Herrn getan hatte. Er hatte sein Leben zum großen Teil nicht für den Herrn gelebt, war wohl erst vor kurzem zum Glauben gekommen. Und dann hat er, bevor er starb, wohl ein Lied gedichtet. Muss ich gehen mit leeren Händen? Muss ich so vor ihm bestehen? Er bedauerte es so, dass er nicht mehr an Gaben, an Seelen, die er hätte gewinnen können, vor den Herrn treten konnte. Wir wollen die Zeit, die der Herr uns gibt, für ihn gebrauchen, für den Himmel und nicht für uns selbst, zu unserem eigenen Vergnügen, für unser eigenes Wohl. Wir wollen für den Herrn da sein. Wie immer er führt, aber wir wollen Gelegenheiten nehmen, ein Licht und ein Satz für ihn hier zu sein. Denn jeder von uns hat einen Platz am Leibe Christi. Wenn ich Sie ganz persönlich fragen sollte, wo befinden Sie sich, würden Sie das wissen? Sind Sie eine Hand? Sind Sie ein Auge? Sind Sie ein Ohr? Wissen Sie um Ihre geistliche Begabung? Wissen Sie um den Platz, den Sie haben im Reich Gottes? Tun Sie eine ganz feste, ganz bewusste Arbeit für den Herrn? Was ist Ihre Arbeit für den Herrn? Ich frage nach Ihrem Beruf, den wissen Sie, darüber wissen Sie Bescheid. Wissen Sie um Ihre geistliche Berufung, wozu Gott Sie bestimmt hat? Das ist sehr wichtig. Wir werden eines Tages gerade darüber zur Rechenschaft gezogen werden. Man könnte sehr viel darüber sagen, aber der Apostel erinnert uns daran, fast wie im Vorbeigehen. Das Nächste steht dann noch mehr im Vordergrund. Wenn wir gerichtet werden sollen, dann ist es von jemandem, sagt er, den wir heute als Vater anrufen. Das schwächt das Gericht nicht ab, aber es verleiht dem vielleicht einen kleinen Polster. Ja. Es Es gibt uns Hoffnung. Der Apostel sagt, schaut einmal, der, der euch richten wird, und der wird es durch seinen Sohn tun, das ist klar. Aber hier ist es der Vater und der Dreieinige ist ein Einiger. Dieser ist unser Vater und den rufen wir heute an. Mir scheint, und ich habe gerungen um die Verbindung, was heißt das, dass der Vater uns richten wird? Und wenn der Richter unser Vater ist, wie motiviert das, wie beeinflusst das unseren Weg hier in Furcht? Bei einem Ausleger habe ich es gefunden und das leuchtet mir ein. Ich hatte immer an das Richten gedacht, an das Ernste. Aber er sagt, schaut einmal, zu einem Vater dürfen wir Vertrauen haben. Das ist unser Vater. Den rufen wir heute an und ihm wollen wir ja gefallen. Kinder wollen ihren Eltern gefallen. Das ist von Natur so. Wenn sie richtig erzogen werden, ist die Motivation die Liebe. Und in der Schrift werden wir immer wieder von unserem Vater als Geliebte angesprochen. Und wenn der, der uns einmal richten soll, heute unser Vater ist, mit dem wir zu allem kommen dürfen, dann wollen wir ja mit allem Ernst, mit Freude, gern zu ihm kommen und alles jetzt auf die Seite tun, das ihm missfallen könnte. Und wir wollen lernen, seine Kinder wie seine Kinder zu leben. Dann werden wir mit höchstem Respekt vor ihm zum Vater den Weg besser ziehen können und werden dann also konsequenterweise an jenem Gerichtstag besser bestehen können. Das ist klar. Also der Apostel Petrus erinnert uns daran, dass der, der uns richtet, heute schon unser Vater ist. Und wir sind seine Kinder und wir wollen den Weg zusammen mit unserem Vater an seiner Hand gehen. Väter nehmen bekanntlich ihre Kinder an die Hand, wenn es durch gefährliche Strecken geht. Und das tut unser Gott. Und wir wollen ganz ruhig und wir wollen diesen Platz als Kleinkinder gern annehmen, denn wir brauchen seine Hand. Wir wollen gerne unsere Hand ausstrecken. Nimm du meine Hand und führe mich und bewahre mich bei den Klippen in der finsteren Schlucht, wo die Tiere lauern, Psalm 23. Er will uns hindurchbringen, damit wir eines Tages nicht verloren gehen, sondern er dasteht, um uns in die ewigen Hütten willkommen zu heißen. Wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person nach eines jeden Werk richtet, führt euer Leben in der Zeit, in der ihr wie Ausländer in der Fremde wohnhaft seid, in Furcht. Die Erinnerung an unsere Beziehung zur Welt kann uns das Fürchten, das gesunde Fürchten beibringen. Wir sind hier nicht zu Hause. Diese Welt ist nicht mein Zuhause. Ich gehe hinüber zur ewigen Heimat. Seitdem ich zu neuem Leben gekommen bin, ist mein Bürgerrecht in den Himmel. Hier bin ich ein Ausländer. Ich hatte mal zu dienen an einem Ort, wo eine Schwester aus dem Osten war. Und sie hieß tatsächlich Ausländer. Dann erzählte uns, was für Probleme das mit sich manchmal bringen könnte, wenn sie sich charakterisieren sollte, kennzeichnen sollte. Ja, so heiße ich. Ja. Sie stammte von den Österreichern, von den protestantischen Österreichern aus der Reformationszeit in Österreich, die das Land verlassen mussten. Das war noch gnädiges Verfahren. Sie durften also die Heimat verlassen, noch am Leben bleiben und zogen dann nach oben in den Norden, wo sie dann empfangen wurden, wohl in einem polnischen Gebiet als Deutsche, die dort wohnen durften. Wir sind hier Ausländer. Wir könnten sagen, das ist unser Name. Ja? Das gehört zu unserem Wesen. Wir wohnen hier in der Fremde. Aber eines Tages, sagt der Apostel Paulus in 2. Korinther 5, werden wir nach Hause kommen. Und dann werden wir nicht in dieser Fremde mehr sein. wie als solche, die wie Ausländer in der Fremde wohnhaft sind. Wir müssen, haben hier noch unsere Anschriften, jeder seine Straße und Hausnummer. Aber eines Tages werden wir unser Bürgerrecht in Anspruch nehmen dürfen. Vers 18 gibt uns einen weiteren Grund, weshalb wir unser Leben hier in dieser Welt in Furcht leben sollten. In dem Wissen, dass ihr erlöst wurdet. Das ist der kurze Satz an dieser Stelle. An dieser Stelle weilt er ein wenig und er sagt uns, wie wir erlöst wurden. Aber die Tatsache, dass wir erlöst wurden, ist schon als solche eine Motivation, hier entsprechend zu leben. Wir wurden befreit von dem, was diese Welt dem Untergang, den Untergang eines Tages bereitet. Wir gehören nicht mehr zur verlorenen Welt. Wir sind erlöst worden, erkauft worden. Und zwar mit teurem Geld, in Anführungsstrichen. In dem Wissen, dass ihr nicht mit Verderblichen erlöst wurdet. Wie zum Beispiel Silber oder Gold. Wer schrieb dieses? Wer sagte das, dass wir nicht erlöst wurden mit Silber oder Gold? Der erste Papst. Petrus. Petrus hat dies geschrieben. Wenn Sie mit solchen Leuten sprechen, die mit Silber und Gold und mit anderen Gaben umgehen, um die Zeit im Fegefeuer zu kürzen, dann zitieren Sie wohl am besten aus den Worten des ersten Papstes, ne? Petrus. Er hat mit die besten Hilfen für solche Leute. Er sagt vor dem jüdischen Synhedrium, es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, wodurch sie sollen gerettet werden. Nicht einer. Es ist nur ein Name und der heißt Jesus. Wir waren in Rom und war es in Rom oder Firenze? Es könnte in Rom gewesen sein, wo unser Begleiter, ein Kollege, mit dem wir zusammenarbeiten, uns so ein bisschen durch die Häuser zeigte. Da war ein Kruzifix und es hing die Maria dort. Und er sagte, es sei seit einiger Zeit wohl Usus in der katholischen Kirche, die Maria als Miterlöserin zu betrachten. Inzwischen ist das wohl alte Lehre geworden, das ist schon vor vielen Jahrzehnten. Eine Anzahl von Jahrzehnten. Aber damals war das, bis dahin hatte sich die katholische Kirche wohl noch nicht dazu gedreistet, aber tatsächlich, das war die Formulierung. Natürlich, dass von der Maria Heil erwartet wurde, das war wohl schon ein alter Gedanke. Ich habe in Bayern, ich war es an einem Brunnen, Worte wie folgende gelesen. Maria, unser Heil, das heißt, so wie das Wasser aus dieser Quelle floss, so würde Wasser aus der Maria fließen zu unserem Wohl und wir. Es war ein Gebet, dass dieses Heil zum Betenden fließen möchte. Es gibt keinen anderen Namen, der uns überhaupt im Leisesten, im Geringsten helfen könnte. Es ist nur ein Name, den Gott uns gegeben hat. Es gibt nur einen Mittler zwischen Gott und den Menschen, Jesus Christus. Und das hat gerade der gesagt, den man als den ersten Hauptlehrer der Kirche annimmt, Petrus. Seine Briefe sind voll von Hilfen für solche Leute, die auf Abwege geraten sind durch falsche Lehre. Nicht mit Silber oder Gold oder Geldscheinen. sondern mit dem teuren Blut unseres Herrn Jesus. Und dieser Jesus ist nicht nur ein Märtyrer gewesen. Das waren nicht nur Marterleiden, die er dort gelitten hat. Dabei bleibt man oft stehen, ja? Und man trägt Leid, um bei einem Kruzifix mit dem Jesus daran hängend, man trägt Leid um die Leiden, die er gelitten hat. Und vergisst, dass das für uns war und dass es genügendes Leiden für uns war. Ja. Das wird einem nicht so gesagt. Und Petrus aber sagt das klipp und klar. Er genügt. Durch ihn sind wir erlöst. Durch das Vertrauen auf seine Tat, auf seine Mittlerschaft, da dürfen wir uns als Erlöste betrachten. In dem Wissen, Heils Gewissheit, in dem Wissen, dass ihr erlöst wurde, nicht mit Silber oder Gold, das vergeht, sondern, übrigens, von eurer nichtigen, von den Vätern überlieferten Lebensführung. Die Ausleger sind sich nicht einig um die Leserschaft dieses Briefes. Manche meinen, es seien Juden in der Zerstreuung. Wobei man zweierlei aus dem Auge verliert. Solche Worte wie diese, die klar und deutlich machen, was für ein Leben die Leser gelebt hatten. Das ist nicht die Lebensbeschreibung eines Juden. Juden waren fromme Leute, nun gab es natürlich ausschweifend lebende Juden, aber das charakterisierte nicht das jüdische Volk jener Zeit. Und zweitens, zum Zeitpunkt des Schreibens dieses Briefes kann man nicht einen Brief schicken an nur Juden in Gemeinden. Dazu sind die Gemeinden viel zu vermischt. Gesetzt den Fall, sind wir alle, hat sie niemand aus dem Osten? Sind wir alle Westdeutsche? Nun, an einem Sonntagabend oder einem Sonntagmorgen zum Beispiel, wir wissen, dass hier Rumänisch-Deutsche wohnen und so weiter. Heute ist die Bevölkerung in Westdeutschland ganz zusammengewürfelt, aus verschiedensten Ländern. Dann haben wir eine typische Gemeinde, die allerlei ethnische Christen da haben, aus verschiedenen ethnischen Hintergründen. Jetzt, ein bekannter Lehrer schreibt jetzt einen Brief, nur an die rumänischen Christen. Und dieser Brief wird jetzt in der Gemeinde gelesen, hier in Vesperweiler. Was soll das, ja? Es hat keinen Sinn. Nachdem Paulus so gerungen hat um die Einheit der Christen, an jener Tagung in Jerusalem. Und die Jerusalemer Apostel waren dafür. Petrus hat Ja dazu gesagt. Jakobus hat Ja dazu gesagt. Das war klar, das lag auf der Hand. Nachdem soll dann auch gerade Petrus dieses wieder auseinanderdividieren und nur an eine bestimmte Gruppe einen Brief schreiben, bedenken wir die Zahl der Provinzen, in denen diese Christen gewohnt haben, am Anfang des Briefes. Pontus, Kappadokien, Asien und so weiter, Bithynien. Etwa 5 Provinzen, ein großes Gebiet. Und da sollen in allen diesen Gemeinden nur einige adressiert werden. Muss sich das einmal vergegenwärtigen, was hier geschieht. Nein, das ist nicht, wie Professor Beck uns erinnert, das ist nicht eine ethnische Diaspora, an die Petrus schreibt, sondern eine geistliche. Diaspora heißt nicht Juden, Diaspora heißt einfach, dass gewisse Leute nicht mehr dort wohnen, wo sie zu Hause waren. Und das charakterisiert Christen. Es stimmt, dass Juden dieses erlebt haben, aber nicht nur Juden, heute erleben es allerlei Völker. Meine Vorfahren haben es immer wieder erlebt. Sie haben so ein so bewegtes Leben hinter sich, dass als ich in Hamburg in einer Zigeunerversammlung von gläubigen Zigeunern das einmal erzählte, wo ich herkam, ich wollte mich vorstellen, dann sagte er, es hatte eine Schwester aus der Gemeinde in Hamburg, mich dorthin gebracht mit dem Auto. Und sie saß neben einer Zigeunerfrau. Und die sagt, als sie dies hörte, ist der einer von uns? Ja, wir sind, und das war wegen des Glaubens zum großen Teil, dass sie so ein so bewegtes Leben führten. Also, wir Christen sind in der Diaspora, im besten Sinne des Wortes. Wir sind im Ausland und wir gehören hier nicht hin. Und wir sind aber erlöst worden aus der Lebensweise dieser Welt. Paulus nennt diese Lebensweise den alten Menschen, den wir waren. Wir sind neue Menschen geworden mit einer neuen Lebensweise. Wir sind erlöst, befreit von dem. Warum wollten wir wieder zurück zu dieser Lebensweise? Petrus erinnerte uns daran. Wollen wir unser Leben hier als Erlöste in Furcht führen? Vers 19, sondern ihr wurdet erlöst mit kostbarem Blut als eines tadellosen und fleckenlosen Lammes, dem Blut des Christus. Bedenkt, mit welch hohem Preis ihr erkauft wurdet. Mit dem Lebensblut des Sohnes Gottes, der als Lamm Gottes sein Leben für uns gab. Petrus gebraucht hier das Wort Lamm. Das stammt aus der Erzählung oder aus dem Erlebnis Israels, als es aus Ägypten geführt wurde. Entschuldigen Sie. Wir wissen, dass dort ein Lamm bzw. ein Kleintier von den Ziegen oder von den Schafen, diese Tiere wurden gewöhnlich in einer Herde gehütet. Und es durfte von den Ziegen oder von den Schafen kommen, aber es musste ein vollkommenes Lamm sein. Und der Vater hatte 4 Tage Zeit, um es zu kontrollieren, bevor es dann geschlachtet wurde. Also am 10. durfte es auserlesen werden. Zunächst einmal beobachtet, hatte es keine Krankheit, beide Augen, alle Glieder gesund und so weiter, kein Flecken. Ist es männlich, ist es einjährig? Das konnte man schnell beurteilen. Aber ich kann mir vorstellen, dass der älteste Sohn, denn darauf bestand Papa, wir wissen, am 11. noch einmal hin kontrollieren. Ist es auch wirklich ein tadelloses Lamm? Sein Leben stand auf dem Spiel. Und der Papa tut das gern und sie gehen noch einmal und kontrollieren. Ja, es ist immer noch im Leben. Es ist gesund, es spielt herum, nichts ist dran zu sehen. Schön. Am 12. gehen sie noch einmal und kontrollieren. Ein Ausleger, der die 4 Evangelien gleichsam, er nennt das Stereo. Das heißt, er hat sie zusammengeflechtet. Das ist eine andere Form von Evangelienharmonie, als man sonst gemacht hat. Er hat die Texte bis aufs Einzelne zusammengeflochten, wie eine Geschichte aufgestellt. Und er war zu dem Schluss gekommen, und es sind andere Ausleger, die mit ihm übereinstimmen, dass Jesus nicht 3, sondern 4 Jahre hier auf Erden gewirkt hätte. Ich kann hier nicht lange dabei stehen bleiben, aber das wäre dann ein Tag oder ein Jahr für einen Tag. Im Vergleich zu dieser Zeit der Beurteilung. Johannes der Täufer ruft bekanntlich am Anfang des Auftretens Jesu in die Öffentlichkeit, schaut, dort ist Gottes Lamm. Das Lamm in Ägypten eines israelitischen Vaters war das Lamm eines Sünders, eines, der den Tod verdiente, genauso wie die Ägypter. Der älteste Sohn verdiente es zu sterben, er war ein Sünder. Aber jetzt hat Gott ein Lamm. Was soll das? Hätte man mit Aufmerksamkeit zugehört, hätte man aufgehorcht. Was sagt dieser Prophet? Johannes hatte Vertrauen verdient. Er hatte sich vertrauenswürdig gemacht. Er war ein anerkannter Prophet. Scharenweise waren sie zu ihm geströmt. Warum passen sie nicht auf? Und warum behalten sie nicht, wenigstens für einige paar Jahre, was er hier sagt? Gott hat ein Lamm. Gott ist sündlos. Das muss ein stellvertretendes Lamm sein. Und hätten sie das im Auge behalten, dann hätten sie besser verstanden, was einige Jahre später an einem Kreuz geschah. Das ist das Lamm, das die Sünde der Welt hinwegnimmt, wirklich hinwegnimmt. Was kein anderes Lamm in der Geschichte Israels hatte tun können, das hat Gottes Sohn getan. Ein wirklich fehlerloses, männliches Lamm. Dieses Lamm, sagt Petrus, erinnert auch die Heidenchristen daran. Das ist doch für sie gestorben und hat sie erlöst. Das Lamm, der Gottessohn selbst, Gott in Menschengestalt. Deswegen war er in die Welt gekommen, auf diese Weise, um wie ein Lamm sein Lebensblut fließen zu lassen. Erlöst wurdet mit kostbarem Blut als eines tadellosen und fleckenlosen Lammes, dem Blut des Messias, Christus. Christus mit US, das kommt vom Lateinischen. Christus ist eigentlich ein griechisches Wort, der Gesalbte. Und das ist auch das hebräische Wort, Mashiach, der Gesalbte. Kann auch für einen anderen König oder eine andere Person gebraucht werden. Aber wenn es so alleine steht im Zusammenhang einer messianischen Verheißung, dann weiß man, es bezieht sich auf den einen Gottes Sohn, unseren Erlöser. Das ist hier der Fall. Dieses Lamm ist der verheißene Messias, vom im Alten Testament verheißene Messias. Petrus will noch mehr über ihn sagen, er ist ihm kostbar, der im Voraus gekannt war. Gott hatte das im Voraus schon so gesehen. Vor Gründung der Welt, aber auf die letzten Zeiten hin geoffenbart wurde. Gott wusste im Voraus, was er tun wollte. Und als es Menschen gab, die es zu erlösen galt, dann konnte er es mitteilen, offenbaren. Dann hat er es geoffenbart, was geschehen sollte. Die erste Offenbarung ist wo zu finden? Wissen es, ja? Wo ist die erste Offenbarung eines Messias, eines Erlösers in der Heiligen Schrift? Die erste Verheißung. 1. Mose 3, Vers 15. Ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Derselbe wird dir den Kopf zerdrücken und du wirst ihm die Ferse zerdrücken. Das ist Evangelium in kleinem Format, in der Nussschale, im Alten Testament. Evangelium in der Nussschale im Neuen Testament ist Johannes 3, Vers 16. Hier haben wir den verheißenen Messias, den verheißenen Christus. Im Voraus gekannt, vor Gründung der Welt bereits, aber auf die letzten Zeiten zugeoffenbart wurde. Das heißt, die Offenbarung geschah weit im Voraus und als er kam, war das in der letzten Zeit. Das ist relativ, ja, das stimmt, aber von der Warte Gottes aus gesehen. Wenn wir die Uhr Gottes, wenn wir die Zeit dieser Welt, dieses Kosmos mit einer Uhr vergleichen, dann scheint es so, als ob das Kommen Jesu Christi an dieser Weltenuhr näher an 12 liegt als umgekehrt. Die Zeit des Alten Bundes ist eine längere Zeit als die Zeit des Neuen Bundes. Warum das so ist, kann ich nicht erklären. Aber es ist offenbar so, dass die Zeit vor Christus auf der Uhr Gottes eine längere ist als die Zeit nach Christus. Die Zeit zwischen Schöpfung und erstem Kommen Christi in die Welt ist offenbar eine längere als die Zeit zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen des Christus. Aber das andere ist vielleicht doch hier im Vordergrund, das heißt der Begriff letzte Zeit ist ein Terminus technicus für die Zeit zwischen den zwei Kommen. Diese Zeiten werden grundsätzlich die letzten genannt. Wir haben verschiedene, das heißt, dieser Begriff wird verschieden angewendet. Wir haben einige Texte, die diese zum Ausdruck bringen, dass die ganze Zeit zwischen Jesu Himmelfahrt und Jesu Kommen vom Himmel, dass das die letzte Zeit ist, das ist die letzte Stunde. Aber in dieser Zeit ist da noch ein kurzer Abschnitt gegen Ende, der auch so bezeichnet werden kann oder das Ende genannt werden kann. Da müssen wir etwas vorsichtig sein, wenn wir von Endzeiten oder letzten Zeiten sprechen. Paulus zum Beispiel kann sagen, dass, was er in Timotheus schreibt, sich auf die letzten Zeiten bezieht, wobei er von Zuständen spricht, die schon begonnen haben. Das heißt, die letzten Zeiten sind für Paulus schon da. Das sagt er an einigen Stellen. An anderer Stelle sagt er dann aber, in späteren Zeiten, da muss man vorsichtig sein, wenn es ihnen eine Hilfe ist, das könnte 1. Timotheus 4 sein, wenn ich mich nicht irre. Können Sie Ihre Übersetzung kontrollieren? Wir haben zwei Stellen. Die erste Stelle ist 1. Timotheus 4,1. Der Geist sagt ausdrücklich, dass in Zeiten, die folgen, oder in späteren Zeiten, etliche vom Glauben Abstand nehmen werden und so weiter. 2. Timotheus Kapitel 3, Vers 1. Nimm dieses zur Kenntnis, dass sich in den letzten Tagen schwere Zeiten einstellen werden. Denn die Menschen werden sich selbst lieben, Geld lieben. Das heißt, er spricht von der Warte der Prophezeiung aus. Es wird prophezeit, sie werden. Nicht von ihm aus, sondern grundsätzlich von Gottes Warte aus gibt es diese Situation in letzter Zeit. Sich selbst lieben, Gott, Geld lieben, Prahler sein, hochmütig, lästere, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig und verkehrt, ohne natürliche Zuneigung, unversöhnlich, Verleumder, ohnmächtig sich selbst zu beherrschen. Die einzelnen Kennzeichnungen sind so klar, eine so klare Beschreibung für unsere Zeit. Man ist überrascht. Ja. Genau das, was hier geschrieben steht, trifft zu auf unsere Welt. Sich selbst zu beherrschen, grausam, werden das Gute nicht lieben, Verräter sein, rücksichtslos und leichtsinnig, aufgeblasen, werden mehr das Vergnügen lieben, als dass sie Gott lieben. Dabei eine Form von rechter Ehrfurcht haben, ihre Kraft aber verleugnet haben. Und von diesen wende du dich ab. Was verheißen wurde für eine letzte Zeit, ist angetreten. Die letzte Zeit ist da, die verheißen war. Paulus und Timotheus leben in dieser letzten Zeit. Und was ist es denn um die Entwicklung? Es scheint so zu sein, darauf ist aufmerksam gemacht worden, dass diese Kennzeichen sich intensivieren. Sie waren schon da zur Zeit Paulus, aber es scheint immer schlimmer zu werden. Schon Luther hat gesagt, die Zeiten sind so schlimm, es kann nicht mehr lange dauern, Jesus muss kommen. Vor 400 Jahren oder mehr. Also sie können sich schon intensivieren. Wir meinen heute, es ist schlimm genug. Wir wissen nicht, wie schlimm es noch werden kann. Aber kommen wir zurück, es sind die letzten Zeiten, in denen wir leben. Und in dieser Zeit ist Jesus geoffenbart worden als Lamm Gottes. Im Voraus gekannt war, vor Gründung der Welt, aber auf die letzten Zeiten hin geoffenbart wurde euretwegen, die ihr durch ihn an Gott glaubt. Das ist ein weiterer Beweggrund, so scheint es mir. Verse 18, 19 und 20 sprechen von der Erlösung. Wir sind erlöst worden. Da steht ein Komma und jetzt scheint Paulus noch ein zusätzliches zu erwähnen, die ihr durch ihn zu Gott, an Gott glaubt. Bedenkt, ich rufe euch auf, ein Leben in der Furcht zu führen. Wie bitte? Nein, wir sind jetzt wieder in Petrus, Entschuldigung. 1. Petrus, Kapitel 1. Ja. 1. Petrus 1, Vers 21. Die ihr durch ihn an Gott glaubt. Bedenkt, ihr wärt nie zu Gott gekommen, wenn es nicht durch Jesus gewesen wäre. Das ist eine ernste Sache. Niemand findet Gott von selbst. Niemand. Niemand sucht Gott und findet ihn irgendwo. Dazu sind wir zu stark verfinstert, zu kurzsichtig. Der Ausleger Delitzsch ist überzeugt oder ist der Meinung, dass das Schaf ein Tier ist, das nie wild gewesen ist. Es gibt wilde Schafe, aber das Schaf als solches, meint er, sei von Anfang an abhängig von einem Menschen gewesen. Das Schaf ist kurzsichtig. Das Schaf kann nur etwa 10 bis 15 Meter vor sich her sehen. Eine Professorin in Neuseeland weiß zu berichten, dass fast, nicht ganz, 100% der Gene eines Schafes dieselben sind wie beim Menschen. Wir sind tatsächlich Schafsköpfe. Wir sind, Gott weiß, welches Bild er hier gebraucht. Es ist eins, das er selbst geschaffen hat, um uns zu helfen. Die intelligentesten Menschen sind Schafsköpfe. Das heißt, sie haben Augen, die nicht weit sehen. Sie verirren sich. Man findet nicht den Weg. Das sieht man überall in der Welt umher. Kluge Bücher, kluge Worte werden gebraucht, aber sie schlagen fehl. Niemand findet den Weg zur Erlösung. Niemand kann uns in einen Weg zur Hilfe weisen. Nicht zu Gott und zu keiner anderen Hilfe. Man kann dieses versuchen, man kann das versuchen. Es bringt nichts. Gott selbst muss uns den Weg weisen. Er selbst muss kommen wie ein Hirte von Schafen und uns nehmen und sagen, schau, hierhin geht's. Ja. Und dann geht er selbst voran und zeigt den Weg. Schafe werden bekanntlich nicht getrieben, sondern geführt. Übrigens, die Offiziere in der Armee Israels gehen voran. Sie sagen nicht geh, sie sagen komm. Deshalb verlieren die Israelis so viele Offiziere im Kampf. Das sind Hirten, die zeigen den Soldaten den Weg und gehen voran. Das tut unser Gott. Er ging in den Tod für uns. Dies ist der, durch den wir zu Gott gefunden haben. Der Sohn Gottes, der vom Himmel kam, der kam herunter zu uns wie ein Hirte und hat uns zu Gott geführt. Auch in Kapitel 4 wird er das sagen. Er führte uns zu Gott. Das ist der Hirte. Durch ihn sind wir zu Gott gekommen. Bedenken wir, wir finden den Weg nicht allein. Lass uns also in Furcht, in lauter Respekt vor unserem Herrn und Heiland Jesus diesen Weg gehen, an seiner Hand. Lass uns bemüht sein, unsere Hand auszustrecken und von ihm geführt zu werden. Sonst finden wir den Weg nicht, bei bestem Versuch. Das heißt, wir werden jeden Morgen neu unsere ganze Abhängigkeit von ihm erzählen wollen. Herr, ich bin dein Kind, ich finde den Weg nicht. führe du mich heute durch den Weg. Er kann stürmisch sein, er kann sonnig sein, aber ich brauche dich, Herr. Führe du mich. Die ihr durch ihn an Gott glaubt, der ihn von den Toten erweckte, das ist der Heiland, durch den wir zu Gott gekommen sind. Das ist ein lebendiger Christus. Wenn er von den Toten erweckt wurde, dann ist er aber erst gestorben. Ja? Aber wenn er gestorben ist, dann ist er nicht für sich selbst gestorben, denn nur Sünder sterben. Ist er gestorben, dann muss er die Sünde eines anderen auf sich genommen haben. Sehen Sie, hier ist Evangelium. Nur der eine Ausdruck, von den Toten auferweckt, besagt schon eine ganze Menge. Und ihm Herrlichkeit gab anschließend, so dass euer Glaube zugleich Hoffnung auf Gott sein darf. Wir vertrauen auf Jesus, aber wer ist dieser Jesus? Das ist der, der kam vom Himmel als Sündloser, starb wie ein Lamm, stand wieder auf und fuhr gen Himmel in die Herrlichkeit. Und von dort aus ist er unsere Hoffnung. Und wir werden an seiner Hand dorthin geführt. Unser Glaube an Jesus ist zugleich Hoffnung, dass er uns ans Ziel bringen wird. Paulus erwähnt drei Haupttugenden in 1. Korinther 13, Vers 13. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe. Aber diese drei können noch aufgeteilt werden. Es gibt zwei Haupttugenden, Glaube und Liebe. Glaube ist der Schlüssel, die Liebe ist das Wesen unserer Beziehung zu Gott. Was ist es nun um die Hoffnung? Die Hoffnung gehört zu diesen drei, ist aber ein Kind von beiden. Römer Kapitel 5, die Liebe lässt nicht zu Schanden werden, denn der Heilige Geist ist ausgegossen, Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden, Entschuldigung. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen worden in unserem Herzen durch den Heiligen Geist. Weil die Liebe in uns wohnt, braucht die Hoffnung nicht abzureißen. Wo geliebt wird, da bleibt Hoffnung lebendig. Hoffnung ist ein Kind von der Liebe, aber auch von Glauben. Wer glaubt und vertraut, der darf weiter hoffen. Liebe glaubt und hofft. Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es viele vermisste Ehemänner. Die blieben lange vermisst. Einige wurden wieder identifiziert, beziehungsweise wusste man, was aus ihnen geworden war. Und dann konnten die Ehefrauen zur Ruhe kommen, beziehungsweise warten, wenn sie noch in der Gefangenschaft waren. Einige Frauen haben lange gewartet und nichts gehört. Und dann hat die Regierung schließlich eine Verfügung erlassen. Wenn der Mann einer Frau nicht nach 10 Jahren, wenn nichts von ihm gehört wird, man weiß nicht, dann darf sie ihn als tot erklären und wieder heiraten. Heute ist es praktisch irrelevant, ja, weil man tut sowieso, was man will. Aber in jener Zeit, wo die Ehe noch ernst genommen wurde, war das dann ein Entgegenkommen der Regierung. Wenn dann der Mann später doch aufgetaucht ist, natürlich, das musste die Frau dann in Kauf nehmen. Aber das zeigt uns, dass die Liebe, auch wie groß sie sein mag, doch schwach wird mit den Jahren. 10 Jahre, dann ist sie schon schwach. Aber unsere Liebe ist so stark, weil Gott selbst, der die Liebe ist, in uns wohnt. Und diese Liebe bleibt stark, ewiglich stark. Und diese Liebe trägt unsere Hoffnung und lässt uns vertrauen, dass wir ans Ziel kommen. Unser Glaube ist Hoffnung geworden. Das sind die Verse 17 bis 21. Der nächste Text hat zur Mitte, liebt einander. Das ist auch ein schöner Text, aber ich denke, es wäre vielleicht etwas zu schade, wenn ich jetzt schon das wieder auseinanderdividieren würde. Ich denke, wir verbringen den Rest dieses Morgens in einer Gebetsgemeinschaft. Wollen wir frei sein und unsere Liebe zum Herrn bekunden unser Vertrauen zu ihm zum Ausdruck bringen und unsere Anliegen. Wenn jemand gerade ein besonderes Anliegen hat, darf er es erwähnen. Ansonsten wollen wir Amen sagen, wenn jemand von sich aus ein Anliegen dem Herrn im Gebet äußert. Wir nehmen uns Zeit zum Gebet. Ich weiß nicht, ob du das nicht. Danke.